Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Sei gegrüßt, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung, Kommunikation und allen Themen drumherum auseinandersetzt. Damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching haben wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen, herausfordernden Thema du dich also gerade beschäftigst. Wir geben dir praktische Tipps und wir begleiten dich gern auf deinem Weg.
Mit dieser Episode starten wir den Themenmonat Geld. Warum? Nicht nur, weil Geld so ein schönes Thema ist, sondern vor allem, weil man, wenn man das Thema gelöst hat und Geld aus dem Prozess der Trennung rausnimmt und sauber aufbereitet, man alle anderen Themen viel einfacher regeln kann. Wir haben darüber zum Beispiel schon mal beim Thema Umgangsrecht gesprochen. Darum werden wir uns in diesem Monat mehrere Themen rund ums Geld anschauen und versuchen, gemeinsam da einen Haken dran zu machen. Und wir starten von groß nach klein. Da wäre dann zunächst das Thema Firmenbeteiligung. Das ist aber so speziell, dass wir uns das vielleicht nochmal später anschauen werden. Gucken wir mal. Auf jeden Fall viel später. Wer dazu Fragen hat und das Thema gern sauber aufbereitet haben möchte, darf sich aber gern bei mir melden. Und heute starten wir eine Stufe drunter und gucken uns Immobilien an. Also was passiert bei einer Scheidung mit der gemeinsam genutzten Immobilie, also dem Familienheim und auch mit vermieteten Immobilien. Yvonne, gucken wir uns doch die Herausforderungen bei der Aufteilung von Immobilien während einer Scheidung mal an.
Ja. Du sagtest es bereits, Sven, Immobilie, das ist ein wirklich schwieriges Thema und auch häufig mit Emotionen beladen. Wer unsere anderen Folgen gehört hat, vielleicht gerade auch Umgang mit Konflikten und die eigenen inneren Emotionen, ist das bei den Immobilien ganz wichtig. Du hast eben schon gesagt, das Familienheim, vielfach ist es ja auch so, dass das Haus gemeinsam gebaut wurde oder einer hat es mit in die Ehe gebracht, einer ist Alleineigentümer, beide sind Miteigentümer, die Oma hat es geschenkt, je nachdem sind es unterschiedliche Emotionen, die mit der Immobilie verknüpft sind. Und warum sage ich das? Was hat das alles mit Geld zu tun? Weil merkwürdigerweise die Frage, welche Regelung treffen wir zur Immobilie, ganz häufig mit diesen tiefen emotionalen Themen verknüpft sind. Mhm. Ich empfehle euch daher als Hörer, gerne nochmal die letzten Sendungen anzuhören, weil ihr da auch viele Tipps bekommen werdet, wie ihr mit den Emotionen, die bei der Auseinandersetzung der Immobilie verbunden sein können, gelöst werden können. Mhm. Heute gucken wir uns, du hattest es gesagt, auf der Sachebene tatsächlich an, wie ist das eine mit dem anderen verbunden, also Geld und Immobilie. Welche kluge Entscheidung können wir da treffen? Und wie ihr inzwischen wisst, bin ich ja auch Mediatorin. Ich bin ein Verfechter von guten, einvernehmlichen, möglichst außergerichtlichen Regelungen. Warum? Weil ich einfach denke, dass im gerichtlichen Verfahren, dann bewegen wir uns im Bereich der gesetzlichen Vorschriften, die, ich sag mal, für die Vermögensauseinandersetzung gelten, Zugewinnausgleich oder für die Immobilie. Wenn wir dann da sind, sind es die Regeln der GbR, falls man sich darüber dann auseinandersetzen muss. Oder wir sind sogar im Teilungsversteigerungsverfahren. Das ist die wirtschaftlich ungünstigste Variante, um eine Immobilie auseinanderzusetzen. Und da kommen nicht immer wirklich kluge und wirtschaftlich vernünftige Lösungen bei raus. Mhm. Das kann man tun, wenn man keine andere Lösung vorher gemeinsam finden kann.
Ja.
Und warum findet man sie nicht? Wegen der Emotion.
Genau.
Ganz häufig einfach wegen der Emotionen, weil viel Missgunst, Neid mit im Spiel ist oder
viele Ängste.
Angst, genau, Angst vor Verlust. Angst vor Verlust. Also das ist ganz häufig gerade bei der Immobilie der Fall. Und sich diese Themen da gut anzugucken, warum finde ich eigentlich keine außergerichtliche Lösung in diesem Bereich, kann helfen.
Ja, wir sprachen ja auch schon mal über Fälle, wo Ehepartner in der Scheidung irgendwie ewig lange das Ganze rauszögern, nicht? Und keine Lösung, keinen wirklichen Vertrag gestalten können, keine Lösung finden können, mit denen beide leben können, weil sie eben so sehr verhaftet sind in diesem Haus und in der gemeinsamen Vergangenheit auch in dem Haus und deswegen diesen Schritt nicht gehen können, nicht? Das fand ich auch ganz, ganz spannend zu beobachten, was es da in der Praxis eben alles gibt. So, und das ist ja nicht nur der Verlust des vertrauten Wohnraums, sondern das ist ja auch die Vergangenheit, die irgendwo so ein bisschen in dem Haus zurückbleibt. Nicht nur materieller Besitz, sondern Erinnerungen als die gemeinsame Zeit als Paar und die Vorstellung, diesen Ort nach der Scheidung verlassen zu müssen, ja, der hängt eben mit emotionalen Erinnerungen, mit Verlustgefühlen zusammen und schafft auch irgendwie eine Endgültigkeit, ne, wenn man ein Haus verlassen muss.
Und derjenige, der geht, je nachdem, wie man in der Kommunikation miteinander umgeht, fühlt sich als Verlierer, als Loser noch schlimmer. Ne, dieses Wort Loser, also so, und das ist so dieses, wenn ich gewinne, dann habe ich sozusagen einen Vorteil, welchen auch immer. Ich bin schon mal in unserem Haus geblieben und du musst ausziehen oder ich lasse mich doch nicht von dir vor die Tür setzen. Das sind ja so die Worte, die dann vielleicht ja auch fallen können und sich zu überlegen, ist das wirklich so? Wenn man sieht, da ist das Scheitern der Ehe oder der ehelichen Lebensgemeinschaft, es geht da nicht mehr weiter, dann ist es ja klug, eine gemeinsame Regelung für diese Zeit zu finden. Und vielleicht ist es auch klug, erstmal eine Zeit gemeinsam im Haus noch zu bleiben und sich erstmal selber zu ordnen mit den Themen, wenn man diese Nähe tatsächlich auch noch leben und ertragen kann und die nicht zu einem explosiven kommunikativen Gemisch wird.
Ja, und der Tipp, der Hinweis, den wir auch schon oft gegeben haben, wenn man es eben schafft, dieses Thema Geld aus dem Spiel rauszunehmen, dann wird eben vieles leichter. So, nun hängt in unserer Welt natürlich ganz, ganz viel an Geld. Viele Menschen klammern sich daran, viele Menschen haben kein Vertrauen darin, dass alles gut wird und meinen eben, dass sie sich mit Geld eine Sicherheit, die letztendlich eine Scheinsicherheit ist, ja, schaffen. Und es ist so, wie es ist an der Stelle. Von daher dürfen wir schauen, wie man möglichst guten Umgang findet mit der Immobilie und mit dem Geld an der Stelle. Nur eben, um das nochmal auch in den Hinterkopf zu nageln, Geld bringt keine Sicherheit. Das ist ein Trugschluss, dass man sich sicherer fühlt, wenn man viel Geld hat. Eher im Gegenteil aus meiner Beobachtung. Je mehr man hat, desto mehr hat man das Gefühl, alles verlieren zu können. Das ist jedenfalls so das, was ich in meiner täglichen Praxis sehe.
Also ich sehe das so und so und denke, jeder hat ja, du sagtest es eben schon, es sind ja Werte. Wir hatten in unserer letzten Folge, deshalb finde ich es interessant, was du ansprichst, dieses Wertebewusstsein, was bedeutet das konkret für mich? Ab wo beginnen vielleicht ja auch meine Unsicherheitsgrenzen? Jeder hat da andere Unsicherheitsgrenzen. Du hast es eben gerade angesprochen, finde ich sehr wichtig, auch gerade in der Erarbeitung einer guten Regelungen bezüglich der Vermögensauseinandersetzung. Und da hat man sich immer selber im Gepäck mit diesen Grenzen, auch mit der Angst. Wie finde ich da einen Umgang mit? Die kann man ja nicht wegpusten im Regelfall.
Ja.
Man kann sich das bewusst machen, wenn man denn gerne möchte. Aber manche möchten das auch nicht und möchten sich das Thema da nicht angucken, sondern einfach nur eine vernünftige Regelung finden. Wobei, wir sind ja nicht nur Verstand, noch einmal an dieser Stelle, sondern die Verquickung mit der Emotion ist immer da und der andere Partner ist dann plötzlich nicht mehr unser Partner als Paar auf der Paarebene, sondern unser Verhandlungspartner, mit dem wir die Vermögensauseinandersetzung verhandeln müssen. Und dann verquicken sich unbewusst ganz viele Ebenen an der Stelle. Ich empfehle immer noch mal, an dieser Stelle betone ich es noch mal, vielleicht parallel zur anwaltlichen Begleitung immer noch mal das Mediationsverfahren, weil noch mal im außergerichtlichen Bereich kann man sich in vermögensrechtlichen Fragen, ich sage immer, da ist so das freie Spiel eröffnet, da gibt der Gesetzgeber ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man dort eine Regelung zu den unterschiedlichsten Fragen finden und diese auch miteinander verbinden kann. Das ist sehr viel und auch, das ist ja auch abgesegnet von der Rechtsprechung des BGH, dass es eine gute Möglichkeit für gute Kommunikation. Wenn Kommunikation nicht fließt, hat man an der Stelle schon die Störung. Und deshalb guckt da gut drauf, kann ich gut empfehlen, da sich das nochmal genau anzugucken, damit man da eine gute Regelung hinbekommt. Im anwaltlichen Bereich versuche ich darauf hinzuwirken, wenn ich merke, das hakt an der einen oder anderen Stelle. Ich bin aber ja Interessenvertreterin und ich habe ja niemals die andere Partei hier sitzen. Also nur in ganz seltenen Fällen, dass mal beide hier sitzen, aber dadurch, dass ich Interessenvertreterin bin, habe ich ja nur eine der beteiligten Parteien hier sitzen und kann sozusagen nur schauen, was mag da bei dem anderen passieren. Das ist ja ein Spiel mit Interpretation und Annahmen, wie es vielleicht sein könnte, wenn der andere dann auch noch anwaltlich vertreten ist und der Anwalt die Anwältin entsprechend berät, kommt vielleicht auch eine Vermögensauseinandersetzung gar nicht zustande. An dieser Stelle nochmal mein ausdrücklicher Appell daran, selbstverantwortlich zu handeln und auch Augen auf bei der Anwaltswahl, gerade wenn man vielleicht eine Einigung erzielen möchte und man merkt, dass man vielleicht vom Anwalt, der Anwältin ausgebremst wird. Sie tragen die Verantwortung dafür. Mhm. Ganz klar. Sie tragen die Verantwortung für das Verfahren. Sie sind der Auftraggeber. Sie können das, Ihre Fragen mit dem Anwalt erörtern, auch vielleicht die Sorgen, für den Sorgen vielleicht auch den Coach mit dazu ins Boot nehmen, damit man nochmal hinguckt bei sich, bevor man dann eine Regelung finden kann. Mhm. Und natürlich, wenn nichts klappt, am Ende bleibt der Konflikt dann bei Gericht. Mhm.
Ja. Vielleicht gucken wir uns die Möglichkeiten mal an, die es so geben kann im Falle einer Scheidung, was man mit Immobilien machen kann. Ne? Also zunächst mal kann man natürlich sagen, einer von beiden behält die Immobilie. Nicht? Das ist sicherlich ein Weg, den man machen kann. Dann können auch beide letztendlich eine Immobilie behalten. Also so eine Vermietungs-GbR wäre vielleicht ein Thema. Da gibt es ein paar steuerliche Themen, die man sich anschauen darf. Also einen Steuerberater entsprechend mit ins Boot nehmen, dass man da keine Stockfehler begeht. Oder die Immobilie wird verkauft an einen Dritten und keiner von beiden hat mehr die Immobilie. Ne? Das sind, glaube ich, so die drei Möglichkeiten, die mir da einfallen.
Ja, also mit der Immobilien-GbR finde ich ganz interessant, die Idee. Meine Erfahrung aus meinem Beruf ist, wenn man verhaftet bleibt über die gemeinsame Immobilie, selbst wenn beide ausziehen, ist es doch häufig so, dass da viel Konfliktpotenzial noch mit drin steckt und man sich über Instandhaltung, über Kosten, über Aufteilung von Mietzins, über weiß der Himmel was, komischerweise streitet. Man verlagert manchmal einfach den Konflikt. Das kann eine Zeit lang gut gehen, muss aber nicht. Also so, dass manchmal ist es die einzige Wahl, gerade wenn man im Bereich von Spekulationssteuer, wenn man vielleicht auch mehrere Immobilien hat und das scharfe Schwert der Spekulationssteuer über einem schwebt und wirtschaftlich sehr wehtun würde, wenn man das auslösen würde, diesen Spekulationssteuerfall, dann macht es Sinn, da noch zusammen zu bleiben und tatsächlich eine GbR vielleicht oder ein anderes rechtliches, steuerrechtlich auch gutes Konstrukt für sich zu wählen. Das muss man dann schauen. Aber man muss auch wissen, darüber bleibt man miteinander verbunden. Möchte ich das? Kann ich das? Kann ich das auch von der Kommunikation? Kriegen wir das gut hin? Und da gehört auch Vertrauen zu, gerade für die GbR, weil man beispielsweise bei der Vermietung gemeinsame Konten noch führen muss und sowas. Hat man Sorge, wenn der andere schon vorher vielleicht sich bedient hat an Konten oder mit Geld anders umgegangen ist, als man sich das selber vorstellt, dann hat man an der Stelle die fortlebende Dauerbaustelle.
Ja, guter Hinweis, ja.
Ja, also sind attraktive Gedanken. Das ist aber immer das, was man nochmal an der Stelle bedenken muss. Auch bezüglich der eigenen Immobilie dieses, ich frage immer, kann ich mir das leisten, die eigene Immobilie? Denn meistens sind sie ja doch noch finanziert, so jedenfalls in der heutigen Zeit. Und wir wissen, wir hatten gerade eine Zinstiefphase, die wir ja dank Inflation überwunden haben und haben jetzt sehr hohe Zinsen. Und viele haben noch niedrige Zinsen, Zinsbindungsfristen laufen aber auch irgendwann aus. Ne, dann habe ich vielleicht auch noch, wir gucken alle in die Glaskugel und hoffen natürlich, dass Zinsen nochmal wieder sinken, wissen es aber nicht. Und da genau hinzugucken, kann ich mir das leisten? Wie hoch ist das? Muss ich den anderen vielleicht auszahlen? Kann ich mir das auch leisten, den anderen auszuzahlen bei der Gelegenheit? Und gleichwohl sozusagen zu sehen, in 5 oder 10 Jahren läuft die Zinsbindung ab, ist ein bisschen Glaskugel, traue ich mir das zu? Welche Einkünfte habe ich? Ich denke immer, ja, einmal rechnen. Es ist einfach mal so ein Rechenbeispiel mit der Excel-Tabelle für einen selber und so ein bisschen schauen, traue ich mir das? Und solange man gut miteinander reden kann, kann man alles Mögliche als Rechen- und Wirtschafts- und Lebensmodell dann hinterher auch umsetzen. Aber es will eben einmal geplant werden. In dem Moment, wo wir diesen Bereich verlassen, sind wir im rechtlichen Bereich zugewinnt, dann haben wir das alles getrennt voneinander, wir können das nicht mehr mixen, dann wird es ungleich schwerer.
Mhm. Ja. Mhm. Thema Finanzierung gucken wir uns gleich auch nochmal etwas intensiver an.
Ich finde die Frage der Finanzierung ganz, ganz wesentlich und wichtig. Es ist gut, wenn du das ansprichst, weil das ist ja auch das Erste, was hier mit auf den Tisch kommt. Ich habe es eben gesagt, kann ich mir das wirtschaftlich leisten im Hinblick auf den anderen vielleicht auszahlen müssen, Zinsbindungsfristen laufen ab, der Abtrag, Fragezeichen, kann ich das? Vorfälligkeitsentschädigung, da wirst du uns sicherlich was zu sagen können. Und das sind etwas, da sage ich immer, haben Sie schon mit der Bank gesprochen? Und jetzt du als Banker, was als sagst Banker, du dazu?
Als Banker AD.
Ja. Ja, das ist ja viel Fachwissen, darf man ja nicht vergessen. An der
Stelle. Ja, das darf man sich, das darf man sich dann jeweils im Einzelfall anschauen, wie sind die Verträge eben entsprechend an der Stelle. Und die Empfehlung ist eben auch dann, wenn man ein Konzept hat und sich ein Konzept zurechtgelegt hat, da eben möglichst zu dann auch auf die finanzierende Bank und auf die Hausbank zuzugehen, und das Ganze irgendwo in die richtige Bahn zu schieben. Ne? Also wenn wir eine Immobilie verkaufen beispielsweise, dann ist ja in der Regel irgendwo eine Finanzierung vorzeitig abzulösen. Und klar, da gibt es in aller Regel auch ein Vorfälligkeitsentgelt, was die Bank berechnet. Das heißt, die Bank schaut dann eben, welcher Zinsgewinn entgeht ihr durch die vorzeitige Ablösung des Darlehens. Da gibt es eine Berechnungsmethode, die eben relativ fix ist. Die kommt vom BGH. Der BGH entschieden, wie sowas berechnet werden muss. Dann kommt noch eine Gebühr dazu. So, das macht aber alles die Bank dann für einen. Und dann gibt es da eben einen Betrag, der eben auch mal fünfstellig locker sein kann. Mhm. Das heißt, ein Betrag, der eben extra zu zahlen ist zu der Ablösung der Restverbindlichkeit. Ja, ist keine Seltenheit.
Ja, ist das nur, ich frage jetzt bewusst so, ist das nur beim Verkauf des Hauses an einen fremden Dritten so? Oder fällt die Vorfälligkeitsentschädigung schon an, wenn ich über Schuldhaftentlassung aus Darlehensverträgen nachdenke?
Die Vorfälligkeitsentschädigung fällt dann an, wenn ein Darlehen vor Ablauf der Zinsbindungsfrist zurückgezahlt wird. Das heißt, wenn ich eine Schuldhaftentlassung habe, Schuldhaftentlassung, um das nochmal eben einmal zu erklären für die Hörer, bedeutet, dass einer der beiden, der eben mit für dieses Darlehen haftet, also in der Regel, wenn ein Ehepaar gemeinsam eine Immobilie erwirbt, dann haften beide für den Kredit losgelöst von der Immobilie. Also das heißt, die Immobilie ist die Sicherheit für den Kredit und die beiden Ehepartner sind Schuldner des Kredites, das heißt beide haften. Und im Fall einer Scheidung muss ja einer von beiden aus der Schuldhaft raus oder sollte zumindest aus der Schuldhaft raus. Das heißt, das Darlehen schuldet dann eben nur noch der auch die Immobilie nutzt, um da eben eine vollständige Trennung zu haben. So, und das heißt, der Grundvertrag, der Darlehensvertrag bleibt bestehen an der Stelle und es gibt eben zukünftig nur noch einen Schuldner, wenn man eben diese Schuldhaftentlassung erreichen kann bei seiner Bank. Das ist also dann vorfälligkeitsentgeltfrei. Da könnte eine Lösung sein, dass man vielleicht einen weiteren Schuldner mit reinnimmt. Also beispielsweise einer der Ehepartner hat vielleicht, wenn eine Scheidung schon einige Zeit nach der Trennung stattfindet, vielleicht schon einen neuen Ehepartner, ist wieder verheiratet oder steht kurz vor einer erneuten Heirat. Dann könnte man zum Beispiel den neuen Partner mit reinnehmen, um es der Bank eben schmackhaft zu machen letztendlich. Und diese Berechnung, die da durchgeführt wird, also die Berechnung des verfügbaren Einkommens, um die eben attraktiver zu gestalten. Ne? Das könnte ein Weg sein, dass man da einen Schuldnerwechsel hat. Oder manchmal gibt es das auch, dass irgendein Dritter hereingenommen wird. Also ein Dritter tritt diesen Darlehensvertrag als Schuldner mit bei. Das können zum Beispiel die Eltern sein oder sowas. Das wäre denkbar. Man kann das auch über eine Bürgschaft regeln beispielsweise. Ja, ist ein bisschen speziell, sollte man sich im Einzelfall angucken, denke ich. So, also das ist ein Weg, um eben Vorfälligkeitsentgelt zu vermeiden. Zurzeit ist das mit den Vorfälligkeitsentgelten nicht so schlimm, weil in den letzten Jahren ja das Zinsniveau ein bisschen gestiegen ist, hast du schon gesagt. Mhm. Das heißt, der Schaden, der Bank entsteht zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das Darlehen eben abgeschlossen wurde, als das Zinsniveau niedriger war, ist gar nicht so groß zurzeit. Ja? Kann sich aber, wenn das Zinsniveau sich wieder verändert, auch dann eben wieder entsprechend größer werden.
Gut, und es spielt natürlich eine Rolle, ob ich die Immobilie verkaufen oder übertragen möchte zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade mit der Finanzierung begonnen habe, wo das Darlehen sozusagen noch frisch ist, oder ob wir schon kurz vor Ende der Laufzeiten sind und da nur noch eine relativ kurze Zinsbindungsfrist haben.
Das ist richtig, ja. Und in den letzten Jahren wurden ja auch eher längere Zinsfestschreibungszeiträume gewählt, weil die Zinsen eben so niedrig waren und man eben schon davon ausgehen konnte, dass die Zinsen auch perspektivisch mal wieder steigen. Dazu kann man vielleicht nochmal sagen, dass eine Sonderkündigungsoption nach 10 Jahren besteht. Das heißt also, auch wenn ich eine Zinsfestschreibung für 20 oder gar für 30 Jahre gewählt habe, habe ich nach den ersten 10 Jahren die Möglichkeit der Sonderkündigung.
Mhm. Ja. Und das ist ja vielleicht auch für viele nochmal interessant.
Genau. Das heißt ja, auch, dass die Vorfälligkeitsentschädigung wird immer nur bis zum Ablauf der 10-Jahresfrist gerechnet. Also? Ist allerdings nur bei Verbrauchern so.
Ja, also wink mit dem Zaunfall. Mhm. An dieser Stelle die Darlehensverträge zu Hause nochmal rauskramsen aus der Schublade, schauen, wann ist der geschlossen worden, wie lange läuft das Darlehen, wie lange ist die Zinsbindungsfrist, und nähern wir uns vielleicht der 10-Jahresfrist, dann hat man da nochmal ein anderes Verhandlungspotenzial mit der eigenen Bank. Ist es sinnvoll, auch andere Banken nochmal anzufragen, oder muss ich es zwingend mit der Hausbank machen?
Man muss das nicht zwingend mit der Hausbank machen. Also wir haben in den letzten Jahren auch sicherlich einen Trend gehabt, dass Immobilienfinanzierung gar nicht unbedingt bei der bisherigen Hausbank gemacht wurden. Manchmal wechselt die Hausbankverbindung dann auch von der bisherigen Hausbank zur finanzierenden Bank für die Immobilie. Das gibt es natürlich auch. Und es können auch beide getrennt sein. Das heißt, die Immobilienfinanzierung ist bei einer anderen Bank als bei der Hausbank. Und natürlich kann man beide anfragen und eben schauen, wer die günstigen Konditionen hat dann an der Stelle, nicht, wenn einem das wichtig ist. So, es gibt auch Finanzierungsmakler, die sich damit beschäftigen, auch gerade für private Immobilienfinanzierungen. Habe ich auch den einen oder anderen bei mir im Netzwerk, der sich darum kümmert, um eben dort günstige Möglichkeiten zu finden. Mhm. Ja, und das kann eben bei so einer Umfinanzierung auch der Fall sein, dass man da sich einfach eine neue finanzierende Bank sucht an der Stelle.
Und das lohnt sich? Ich frage das mal so bewusst.
Das kann sich lohnen. Also je nachdem, wo man ist im Finanzierungsablauf, kann man sich ja dann die Höhe des Vorfälligkeitsentgeltes anschauen. Mhm. So, und vielleicht macht ein Wechsel dann Sinn.
Ja, der hat auch alle Banken im Überblick.
Ja, in der Regel ist das so. Genau. Die haben also ein gutes Netzwerk, haben in der Regel Computersysteme, wo sie eben zeitgleich ganz viele Banken anfragen können. Der hat also ein entsprechendes Computerprogramm, wo er ganz schnell die Konditionen von vielen Banken überblicken kann. So, ich bin kein Freund davon, aus diesen Verträgen auszusteigen. Also man hat grundsätzlich ja mal irgendwo einen Vertrag geschlossen mit einem Vertragspartner. Dann darf man mit dem, glaube ich, auch einfach dieses Spiel zu Ende spielen, bis dann eben der Vertrag abgelaufen ist. Und es ist ein Rechenexempel, wenn wir hier an einem Punkt sind, wo sowieso alles hochgeworfen wird, wo es auch in der Kostensituation vielleicht ein bisschen enger wird, weil man bei einer Scheidung ja immer auch noch weitere Kosten hat, weil vielleicht Unterhalt zu zahlen ist und so weiter, dann kann es eng werden und dann zählt letztendlich jeder Cent. Hm. Und dann macht es schon Sinn, auch so eine Verträge mal hochzuwerfen.
Meine Erfahrung ist es tatsächlich, wir sprachen von Hausbank, für mich ist Hausbank immer noch so der Klassiker, die Sparkasse vor Ort, wo ich hingehen kann und tatsächlich einen Ansprechpartner habe. Und das ist auch einfach so meine Erfahrung, ist es auch hier im Beruf, dass wenn Menschen einen Ansprechpartner konkret vor Ort haben, da auch vertrauensvollere, andere Gespräche geführt und auch nochmal andere Lösungen gefunden werden können für diese doch durchaus komplizierte Lebenssituation. Wohingegen, wenn man Internetbanken hat. Ich sehe es immer wieder, es ist wirklich schwierig, man ruft bei einer Hotline an und hat jedes Mal einen anderen Sachbearbeiter. Da meldet sich ja manchmal gar keiner zurück. Meine Erfahrung ist es mit der einen oder anderen Bank, da schreibe ich als Anwalt hin, weil meine Mandanten schon keine Antwort bekommen und ich kriege sie auch nicht. Und dann warten wir 8 bis 10 Wochen. Ich sage es mal so, es gibt Banken, die verkaufen eigentlich auch Briefmarken und Die antworten nicht. Die antworten gar nicht. Also da habe ich mich gefragt, gibt es da noch Menschen? Also so, ich weiß es nicht. Und das ist schon sehr, sehr schwierig in diesen Lebensabschnitten, in denen man ja eine Lösung finden möchte und auch auf Antworten angewiesen ist für Finanzierungsfragen, weil man da vielleicht damals günstig seinen Kredit abgeschlossen hat, als es noch Menschen gab und echte Filialen, in die man hineingehen konnte. Und heute meldet sich kein Mensch mehr zurück.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen der Entscheidung am Anfang der Finanzierung geschuldet. Klar, darüber darf man sich bewusst sein, glaube ich, wenn man die Finanzierung abschließt. Ja. Ist, wie es ist an der Stelle.
Also genau, es
kann
ist,
dann
wie
später
es ist,
nicht mehr
beeinflusst werden. Aber es ist so meine Lebenserfahrung an der Stelle. Und da bin ich so ein bisschen, ich bin konservativ. Ich mag es mit Menschen.
Ja. So. Ich habe ja auch eine langjährige Historie in einer Sparkasse.
Ja.
So, von daher bin ich auch Fan dieses Modells, kann ich sagen. Ja, muss man halt einfach schauen, mit wem man dann umgehen darf an der Stelle, wenn es soweit ist, dass da irgendwo was an der Finanzierung geändert werden soll. Ja. Ja, Mithaftentlassung haben wir vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen. Da vielleicht nochmal einmal der Gedanke dazu erläutert, der da bei den Banker im Kopf ist. Der Kapitaldienst muss passen, sagt man. Das heißt, das, was du auch beschrieben hast, Yvonne, wir machen einmal eine Rechnung am Anfang. Geht das überhaupt? Das macht der Banker letztendlich auch. Also der guckt, welche Einnahmen sind da, welche Ausgaben sind da regelmäßig, welche Lebenshaltungskosten muss ich ansetzen, wie viele Autos sind da. Wie viel Unterhalt wird gezahlt zukünftig? Das sind alles Werte, die der Banker sich letztendlich auch auf den Zettel schreibt und dann eben schaut, passt die Kreditrate dann da rein in den Betrag, der da berechnet wird. Ne? Und dazu kommt noch, seit einigen Jahren gab es eine Gesetzesänderung. Der Gesetzgeber hat die Wohnimmobilienkreditrichtlinie eingeführt. Oh, sehr sperriges Gott. Wort fürs Galgenraten. Und das bedeutet, eine Immobilienfinanzierung muss auch zeitlich tragbar sein. Das heißt, ich kann die Finanzierung nicht so aufsetzen, dass sie mit Erreichen des 90. Lebensjahres zurückgezahlt wird, sondern das darf eben alles dann auch mit Rentenzahlungen und so weiter passen. Also da sind die Banker eben auch gezwungen, sich das Ganze anzuschauen und eben zu gucken, passt das alles an der Stelle?
Ja, sind da nicht und auch so ganz für einen frei. Selber ja auch. Um nicht hinterher in Schuldenfallen zu tappen, macht es ja wirklich Sinn, auch da ein gutes Auge drauf zu haben.
Genau. Was in jedem Fall auch sinnvoll ist, ist, wenn man über die Immobilie spricht, sich direkt auch Gedanken zu machen, was wird sonst noch an Geld benötigt. So, also das kann ja sein, dass anderes Vermögen noch irgendwo finanziert werden muss, weil man das Vermögen gerne halten möchte und seinen Ex-Partner im Rahmen eines Zugewinnausgleichs auszahlen muss. Dann sollte man das direkt alles in einem Abwasch machen und in einem Abwasch besprechen. Ne? Das bietet sich an, um einfach sich auch noch günstigere Zinssätze zu sichern. Das heißt also, wenn ich eine Immobilienfinanzierung habe mit einem Zinssatz, ich sag mal 4% oder sowas, und ich nehme dann auf der anderen Stelle nochmal irgendwo 50.000 Euro als Kredit auf und zahle dafür 8% oder sowas, weil es einfach ein kleines Darlehen ist, weil es ein Verbraucherkredit ist oder was auch immer da gewählt wird, dann ist das eben einfach teurer. So, und dann kann es auch, das war deine Frage ja vorhin auch, kann es sinnvoll sein, ein Darlehen abzulösen und zu einer anderen Bank zu gehen? Ja, wenn ich mehrere Verbindlichkeiten habe, die ich zusammenfassen möchte, dann ist letztendlich wieder alles offen und man kann dann eben schauen, wer hat günstige Konditionen. Oder vielleicht habe ich in der Zwischenzeit meine Bank gewechselt, dann gucke ich, bleibe ich bei der alten, gehe ich zu der neuen. Das bietet sich dann eben an der Stelle.
Ja, und du sagtest es eben, einen guten Blick dafür zu haben, was habe ich eigentlich für einen Finanzierungsbedarf? Muss ich den anderen Geld für irgendwas zahlen, also für die Auseinandersetzung nur für die Immobilie oder darüber hinaus auch für den Zugewinnausgleich. Manchmal sind es auch noch andere Beträge, vielleicht weil ich mir Hausrat anschaffen muss. Das kann ja auch einfach sein. Das sollte man vielleicht mit berücksichtigen, bevor man anfängt, neben dem einen Hauptkredit noch 3 kleine Konsumentenkredite zu haben, die man vielleicht günstig im Internet, günstig setze ich mal in Anführungsstrichen, ohne große Bankprüfung schießen kann, aber hinterher zahlt man hier 50 Euro, da 100 Euro und tappt damit auch in eine Schuldenfalle, die man an der Stelle vielleicht erstmal gar nicht gesehen hat. Also da bitte gut aufpassen. Ich habe das hier alles schon im Büro gesehen, wo ich gedacht habe, ups, am Ende des Tages bleibt da gar kein Geld mehr fürs Brötchen kaufen übrig. Und wenn ich dann frage, wovon kaufen Sie Essen? Ja, das ist jeden Monat wieder eng und ich bin immer minus. Ja, das wundert eigentlich, nur das kann man eines Tages nicht mehr stemmen. Und sich das vorher gut zu überlegen, wie kriege ich das dahin? Und manchmal ich will es nicht so böse sagen, Platz der Traum von der Immobilie, dass man die nicht mehr halten kann. Da würde ich aber sagen, dann ist das so. Dann hat man keine schlaflosen Nächte, weil man sich die Finanzierung und die ganzen damit verbundenen Darlehensverbindlichkeiten nicht mehr leisten kann. So eine Immobilie ist ja auch, ich sag mal, ein Rattenschwanz an Investitionen. Nur weil man jetzt das Darlehen aufgenommen hat, um den anderen auszuzahlen und die Finanzierung weiterzuführen, damit die Immobilie an sich abbezahlt wird. Es ist immer was zu reparieren, es sind Anschaffungen zu tätigen, die Waschmaschine geht kaputt, das ist jetzt nicht an der Immobilie, aber an der Immobilie kann etwas kaputt gehen, man braucht Handwerker, vielleicht ist was mit der Heizung. Also das sind so Kosten, die darf man mit einpreisen, ohne dass wir schon über das neue Heizungsgesetz geredet haben.
Ja. So, und dann kann eben manchmal die Entscheidung, eine Immobilie zu verkaufen, auch die richtige sein, nicht? Darf man eben einfach feststellen an der Stelle. Ja, freihändiger Verkauf. Yvonne, wie ist deine Erfahrung in der Praxis, wenn ein Paar Entscheidung die Immobilie freihändig verkaufen möchte? Hast du da Anhalte, wie lange das so in der Regel dauert, bis das alles abgewickelt ist? Kannst du was zu sagen?
Also ich glaube, die längste Entscheidung ist die, verkaufen zu wollen. Mhm. In dem Moment, wo der Entschluss beider gefallen ist, wir wollen es verkaufen, das Haus, und sie sich Zeiträume zum Ausziehen gesetzt haben, das ist ja auch im Prozess, dann kann es schnell gehen. Mhm. Also so in der heutigen Zeit, ich sehe es, dass jetzt mit den steigenden Zinsen es zunehmend schwieriger wird, die Immobilien schnell abzusetzen und schon gar nicht mehr zu den Preisen, wie sie jetzt doch noch vielleicht vor einem Jahr waren oder vor anderthalb Jahren waren. Das kriegt man heute nicht mehr so ohne weiteres am Markt.
Das stimmt. Und in der Zeit, in der man in der Immobilie wohnt und sich mit dem Verkauf beschäftigt, muss man letztendlich ja auch weiterzahlen, nicht? Klar, es kann dann auch gewohnt werden in der Zeit, zumindest von einem der Ex-Partner. Und die Kreditrate muss eben trotzdem gezahlt werden. So, und wenn man da ein Tausender Annuität hat, also Rate hat im Monat, dann sind es im Jahr irgendwo auch 12.000 Euro, die dann irgendwo aufzubringen sind an der Stelle.
Meine Erfahrung ist ganz oft, dass beide dann bis zum Schluss, bis zum Verkauf drinbleiben und gemeinsam die Immobilie räumen. Also so das habe ich hier doch relativ häufig, dass dann so, wenn der Entschluss gefallen ist, die Immobilie gemeinsam zu verkaufen und keiner bleibt, dass sie dann sagen, wir zahlen gemeinsam bis zum Schluss statt Miete. Einer kann es vielleicht nicht alleine tragen und für einen sind die Lasten zu hoch. Ne, wir suchen uns jetzt beide was und dann ziehen wir gemeinsam aus und verkaufen es. Mhm. Und das ist dann auch für alle tragbar. Mhm. Mhm. Das ist dann einfach ein Rechenbeispiel. Dann ist die wirtschaftliche Vernunft höher als die emotionale Last.
Ja. So, vielleicht nochmal kurz der Aspekt Makler, dass wir den nochmal reinbringen. Also so ein Makler kann das natürlich beschleunigen an der Stelle, gerade so in der heutigen Zeit. Du hast es gerade angesprochen, ist nicht mehr so einfach, wie das noch vor zwei, drei Jahren war, eine Immobilie zu verkaufen. Makler haben in der Regel auch eine Liste von Interessenten in dem Schreibtisch, also von Menschen, die eben entsprechende Immobilie suchen. Das muss aber nicht so sein. Ja? Und Makler muss auch nicht immer sein. Makler kostet auch Geld. Geld, was man gegebenenfalls teilen kann. Die Maklerquotagen sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Also wir sind dann heute irgendwo bei 3% plus Mehrwertsteuer irgendwo, die jede Seite zu bezahlen hat. So, und diese 7% vom Kaufpreis, die können eben manchmal eben auch zwischen Käufer und Verkäufer geteilt werden. Also ein Makler hat Vorteile, bringt das Objekt gegebenenfalls eben schneller unter. Genau. Kostet aber eben auch Geld. Und bei einer 500.000 Kaufpreis einer Immobilie sind es eben auch 35.000 Euro Maklerquotage.
Also ja, aber ich finde den Gesichtspunkt, den du eben auch angesprochen hast, eines anderen Klientels und eines anderen Kundenkreises, gerade wenn man eine Immobilie, eine wertige Immobilie hat und auch einen entsprechenden Preis auch in der heutigen Zeit noch erzielen möchte, kann es sich doch lohnen, da einen Makler einzuschalten. Mhm. Das darf jeder für sich selber abwägen, was da am meisten Sinn macht. Und manchmal ist es ja auch so, der Makler nimmt einem auch die leidigen Gespräche mit den Kaufinteressenten ab, führt die Kaufinteressenten durchs Haus und kann die Immobilie tatsächlich auch gut und anders vermarkten, als man vielleicht selber, all dieweil manchmal in Trennungsphasen, den Nimbus der Trennung über einem hängt, auch beim Verkaufsgespräch. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ne, gerade weil man vielleicht doch zeigt, dass man an der Immobilie hängt oder man fängt an, den anderen schlecht zu machen. Oder das sind so kleine Gesten des, und das weiß natürlich der Käufer im Verhandlungsgespräch für sich zu nutzen. Mhm. Und wenn man eine neutrale, andere, dritte Person dazwischen schaltet, hat man das so ein bisschen sich abgekauft an der Stelle.
Ja. Und ein guter und erfahrener Makler wird auch eine realistische Kaufpreiseinschätzung für die Immobilie haben. Das heißt, wenn ich einen freihändigen Verkauf anstrebe und auch wenn einer der beiden in der Immobilie bleibt, dann muss ich ja irgendwie anders eine Wertermittlung für die Immobilie machen. Das heißt, ich brauche dann im Zweifel einen Gutachter oder sowas, der sich das Objekt anguckt und eben eine Einschätzung irgendwo macht. Wenn nicht in der Nachbarschaft vielleicht die andere Doppelhaushälfte auch gerade verkauft wird, dann ist es einfach. Aber ansonsten kann es schon sinnvoll sein, dass da eben einer drauf guckt und sich Gedanken zu dem Preis macht. Und das kann eben auch ein erfahrener und guter Makler sein. Ne?
Ja. Du hast den Sprung eben schon gemacht vom Verkauf, freihändigen Verkauf an einen Dritten von dem in Trennung lebenden Paar hin zu einer übernimmt die Immobilie und es muss ein Wert ermittelt werden, gegebenenfalls durch, du hattest es eben schon erwähnt, durch einen Sachverständigen, vielleicht auch Sachverständigenmakler. Ich mache das sehr gerne, gerade wenn man merkt, es ist eine einvernehmliche Regelung, die getroffen werden kann und man findet selber keinen passenden eigenen Wert, wo man sich als Paar denkt, kriegen wir das hin, uns auf einen gemeinsamen Wert zu einigen, damit auf dieser Grundlage die weitere Vermögensauseinandersetzung erfolgen kann. Wenn das nicht klappt, dann sollte man sich tatsächlich jemanden suchen, der eine gute Bewertung. Es gibt Makler, die sind auch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Da würde ich dann drauf achten. Und die können Kurzgutachten erstellen. Die Kurzgutachten kosten auch noch Geld, aber sind bei weitem nicht so teuer, als wenn man vom Gutachterausschuss des jeweiligen Ortes, Landes, Landkreises, in dem man sich da befindet, ein Gutachten erstellen lassen muss, dann ist man gleich bei einigen tausend Euro für ein Gutachten, für eine Immobilie. Und bei einem Kurzgutachten eines Maklers, der öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist, sind es vielleicht unter 1.000 Euro, je nach Wert der Immobilie dann auch. Aber so mit dem Wert kann man vielleicht rechnen und auch leben. Und wenn man dann sagt, man teilt sich die Kosten, ist der Schmerz an dieser Stelle nicht ganz so groß.
Man darf dann darauf achten, dass beim Kurzgutachten in der Regel die Belastungen, die im Grundbuch drin stehen, nicht berücksichtigt werden im Gutachten. Ne? Dass also Wohnrechte oder Ähnliches, was da vielleicht bestehen kann, entsprechend bei der Preisfindung nicht berücksichtigt werden. Das muss man einfach wissen, dass das in aller Regel nicht der Fall ist an der Stelle.
Mhm, gut, da fragt aber ja auch dann der Sachverständige nach und lässt sich nochmal den Grundbuchauszug geben und spricht auch nochmal die einzelnen Positionen durch, bei Darlehensbelastung beispielsweise, oder es gibt ja auch sonstige eingetragene Rechte, die dann da an der Stelle ja vielleicht auch Leitungsrechte, Wegerechte, keine Ahnung, ne? Das gibt ja unterschiedlichste Dinge, die man da berücksichtigen kann, und dafür ist der halt auch gut. Mhm. Vielleicht auch, wenn eine Immobilie teilvermietet ist, man hat eine größere Immobilie und da ist eine Wohnung drin im Souterrain und die ist dauerhaft vermietet, dann ist die Bewertungsmethode schon eine andere für diese Immobilie als bei einer herkömmlichen Immobilie, die selbst genutzt ist.
Ja. Also die beste Strategie ist sicherlich, die Werte zu ermitteln oder ermitteln zu lassen, dann eben offen mit dem Partner darüber zu sprechen, wenn es eben geht, und gemeinsam Ideen zu sammeln und ein Konzept zu erarbeiten, wie man eben jetzt am besten vorgeht. Wenn das nicht geht, dann ist es ein gutes Feld für Mediation, hast du vorhin auch schon mal angesprochen, sicherlich was da helfen kann an der Stelle. Und die letzte Möglichkeit ist ja die Teilungsversteigerung, ne? Das ist sozusagen der Worst Case, sag ich mal. Ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass Menschen eben keine Entscheidung treffen wollen oder treffen können. Klar, man kann dann in einem Coaching-Gespräch nochmal hinschauen, was ist denn das, was mich jetzt davon abhält, mich von dieser Immobilie zu lösen. Da kann man natürlich jetzt nicht den Partner hinschicken, wenn der Partner eben entsprechend blockiert und sagt, nee, ich will da nicht raus aus der Immobilie und ich will auch ansonsten da irgendwie keine Lösung haben oder sowas, dann kann man da letztendlich ja nichts machen, hat da wenig Handhabe. Es bleibt dann gegebenenfalls die Teilungsversteigerung. Dabei lässt man sich am besten durch einen Anwalt begleiten, um da eben keine Stockfehler zu begehen, weil es da mal Fristen gibt und sowas alles. Und es ist letztendlich auch häufig ein teurer Spaß, ne?
Also ganz teuer. Also als erstes wird in dem Moment das Teilungsversteigerungsverfahren ist meines Erachtens wirklich die unwirtschaftlichste Methode, eine Immobilie auseinanderzusetzen. Dient der Aufhebung der Gemeinschaft, wenn man ja je hälftige Miteigentümer oder vielleicht bei einer Erbengemeinschaft auch mehrere Miteigentümer sind, da sind und die sich nicht auseinandersetzen, also sprich einigen können. Und damit man diese Immobilie irgendwie auseinanderbekommt und einen Wert, den Wert realisieren kann, den die Immobilie hat, dient das Teilungsversteigerungsverfahren genau dazu, ist nichts anderes wie ein Zwangsversteigerungsverfahren. Das heißt, die Immobilie muss in einem ersten Schritt, ich leite das ein, das Verfahren ist ein ganz schlichter Antrag, ne, dann bekommt der andere das zur Stellungnahme, vielleicht auch zur Stellungnahme dazu, ob Härtegründe dagegen stehen, sozusagen dieses Verfahren zu betreiben, je nachdem, was da so ist. Ansonsten wird auch erstmal ein Sachverständigengutachten eingeholt. Dann aber kein kostengünstiges Kurzgutachten, sondern ein teures vom zuständigen Gutachterausschuss. Und das ist dann teuer. Mhm. Ja. Dann liegen wir, dann will das Gericht auch den Vorschuss haben, im Regelfall bei mindestens 5.000, 6.000, 7.000 Euro, die erstmal als Vorschuss angefordert werden, damit das Verfahren durchgeführt werden kann. Das
und die Versteigerungserlöse liegen in der Regel dann ja unter dem Marktwert.
Wenn es so weit kommt. Ja, also meine Erfahrung mit diesem Teilungsversteigerungsverfahren, es ist ein scharfes Schwert. Es sollte am Ende einer nicht enden wollenden Konfliktkette stehen. Und es kann wirklich dann dazu helfen oder dienen, eine Lösung herbeizuführen, nämlich endlich die Aufhebung der Gemeinschaft bezüglich dieser Immobilie herbeizuführen. Ja. Dann meistens aber auch zu wirtschaftlich, keiner ist damit glücklich hinterher. Mit dieser Form von Auseinandersetzung ist meistens keiner glücklich.
Ja.
Ist aber manchmal auch so gewollt. Es ist diese Mentalität, ich verweise mal auf unsere erste Folge, die Stufen des Konflikts, es ist dieses gemeinsam in den Abgrund, wenn ich schon nicht die Immobilie bekomme, sollst du sie erst recht nicht bekommen. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass irgendjemand daran gewinnt, dass dieses Nicht-Gönnen-Wollen steckt ganz häufig dahinter. Und dann landen wir im Teilungsversteigerungsverfahren.
Ja. Dann muss in der Regel die Finanzierung abgelöst werden. Das heißt, Vorfälligkeitsentgelt fällt dann auch noch an, wenn die Immobilie versteigert wird. Man sieht, gute Kommunikation bei dem Thema kann richtig Geld sparen. Wenn es erstmal zu einer Teilungsversteigerung kommt, dann wird es eben doch richtig teuer. Das heißt also, spätestens bei dem Thema Immobilie bietet sich's an, aus dem Kindheits-Ich zu kommen und zu kommunizieren. Und wo es Unterstützung gibt, wenn du das noch nicht kannst. Das weißt du. Also such dir einen Coach, such dir einen guten Anwalt, der dich da begleitet. Ja, du weißt, wo du uns findest. Von daher danken wir dir einmal mehr fürs Zuhören und für deine Zeit und freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen auch und gerne zu diesem Thema. Alle Links, weitere Tipps und unser Newsletter findest du in den Shownotes und auf unserer Website trennungstalk.de. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann geht's weiter mit dem Geldthema. Und bis dahin eine gute Zeit.
Eine gute Zeit. Ich danke dir und euch auch.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.